Der unterschätzte siebte Tag. Es ist Samstag, 18 Uhr. Ich höre die Kirchenglocken von nebenan. Es sind die Feierabendglocken und das erinnert mich an meine Zeit, als ich in der Ausbildung war in der Bibelschule Malche im Oderbruch. Dort gehörte es zur Aufgabe der Bibelschülerinnen, am Samstagabend die Glocken zu läuten. Und ich sag's euch, das war harte Arbeit. Das war nicht, ich drücke jetzt einen Knopf und dann geht die elektrische Maschine los, der Motor. Nein, wir haben vorher trainiert und wer vorher nicht trainiert hat, der hatte hinterher Muskelkater. Und manche haben Handschuhe dazu angezogen, wenn die Seile nämlich durch die Hände glitten, dann konnte es auch passieren, dass sie aufgerissen wurden vom Seil. Man musste also recht achtsam sein, man musste auch achtsam sein, wo sind denn sozusagen die Seilenden, dass sie sich nicht um die Füße winden und einen möglicherweise umreißen. Also, Läuten will gelernt sein. Und für uns gab es ganz genaue Vorgaben, wie wir zu läuten hatten. Insbesondere, wenn es um dieses Feierabendläuten am Samstag ging. Mit dem Läuten der Glocken in diesem traumhaften Malchetal ließen alle Bewohner die Hacke stehen im Garten, den Hammer fallen, den Kuli liegen und machten sich auf in die kleine Kirche zur Wochenschlussandacht. Das brauchte so seine Zeit und das war genau die Zeit, die wir läuteten. Und das konnte auch mal etwas länger gehen. Wir läuteten, bis alle sich in dieser Kirche eingefunden hatten. Aber es war nicht nur Arbeit, wir hatten auch unseren Spaß. Denn wir ließen uns manchmal vom Schwung der Glocken an den Seilen wieder mit in die Höhe ziehen. Nicht weiter sagen. So. Samstag, die Glocken läuten. Sie erinnern, du sollst den Feiertag heiligen. Was heißt hier Feiertag? Kritiker sagen, Freitag ab eins macht jeder seins. Das gefällt mir viel besser. Oder manche sagen, naja, Sonntag, Gottesdienst schon. Aber sonst sehe ich das nicht so streng. Und wieder andere sagen, ja, ich würde ja gerne zum Gottesdienst gehen, aber ich schaffe es heute einfach nicht. Ich muss noch so viel machen für morgen. All diese Stimmen klingen, als ob der siebte Tag recht überflüssig sei. Ein Relikt der vergangenen Tage, stille Reserve, wenn man Liegengebliebenes noch nachholen muss. Schaffen wir ihn doch ab. Ja, vielleicht haben wir das sogar schon längst getan. Jena hat etwa 100.000 Einwohner. Lass es mal gut sein, wenn 2% heute im Gottesdienst sind. Nun, ihr habt euch entschieden, heute hier zu sein. Aber vielleicht fragt auch ihr euch manchmal, warum eigentlich? Ich hätte die Zeit woanders viel besser verbringen können. Schauen wir doch mal, wie das mit dem Sabbat eigentlich anfing. Jetzt weiß ich nicht, ob wir eine Folie haben mit dem Predigttext. Ja, danke. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag. So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer, und so vollendete Gott am siebten Tag seine Werke, die er machte, und ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Dies finden wir im ersten Buch Mose 1, Vers 31 bis 2, Vers 3. Als ich das las, entdeckte ich, dass vom Tag 1 bis Tag 6 es immer wieder dasteht, Gott sprach und es ward. Gott sprach und es ward. Der siebte Tag ist da anders. Der Tag 6 endet mit den Worten, es ward Abend und Morgen sechster Tag. Die im Hebräischen verwendete Ordinalzahl, die lässt uns wissen, dass auf diesen sechsten Tag mindestens noch ein weiterer Tag folgen muss. Habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, was da noch kommen soll? Tag 1 bis 6, da ist alles fertig. Und nun? Doppelpunkt, da soll noch was werden. Und zwar kommt dann kein Gott sprach, es werde, sondern dann heißt es, und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Der Tag 7, und Gott vollendete und ruhte. Jetzt bitte ich euch mal, macht mal euer Kopfkino an. Was für Bilder kommen euch, wenn ihr hört, Gott ruhte? Das möchte ich jetzt mal wissen. Ich kann nämlich nicht so schön malen wie Luise. Ich nehme jetzt euer Kopfkino. Also, was für Bilder kommen? Gott ruhte. Ich habe es nicht ganz verstanden. Bett. Ein weites Meer, eine schöne Wiese. Was seht ihr noch? Kopfkino. Traut euch nicht. Ach, ihr seid alle so wohl. Hier?
Eine schöne Kirche, wo viele Menschen sitzen, die Gottes Wort hören.
Eine wunderschöne Kirche, voll mit Menschen, die Gottes Wort hören. Ja. Ich wollte gerade sagen, ihr traut euch alle nicht, weil ihr so wohlerzogen seid. Wir wissen ja alle, wir haben das im Ohr. Du sollst dir kein Bild von Gott machen. Die orthodoxe Kirche ist ein Meister der Ikonografie. Und ich habe dort ein Bild gefunden. Das hat mich fasziniert. Sie haben Gott gemalt, wie er auf einem Sofa liegt. Herrlich. Keiner von euch hat Mittagsschlaf gesagt, aber das würde auch passen. Ja? Also, und Gott vollendete und ruhte. Die Ruhe ist kein Schöpfungsakt, das war schon da. Es ist eine göttliche Einrichtung, oder ich sage die Krone der Schöpfung, die Vollendung ist es, ruhen zu können. Gott selber ruhte. Da heißt es eben nicht, Gott machte schnell noch fertig, was er die restlichen Tage nicht geschafft hatte. Nein. Gott vollendete heißt, der stellt fest, fertig und macht dem Schaffen ein Ende. Er ruhte. So wurde der erste Lebenstag des Menschen zu einem Ruhetag. Unsere erste Aufgabe ist Ruhe. Unsere erste Aufgabe ist Ruhe. Der römische Philosoph Seneca verspottete die Juden im ersten Jahrhundert und sagte, dass die ja den siebten Teil ihres Lebens mit Nichtstun verlieren. Anders, etwa zur gleichen Zeit, der Geschichtsschreiber Flavius Josephus schrieb, dass die Römer drei Weltwunder entdeckten, als sie Judäa eroberten. Das Tote Meer, den Schaubrottisch im Tempel und den Schabbat, den Sabbat. Der Sabbat, der Ruhetag, wurde religionsgeschichtlich gesehen von den Juden erfunden, denn in ihrem Umfeld gab es nichts Vergleichbares. Da sind die Hochkulturen von den Ägyptern, Assyrern, Persern, Babyloniern gewesen. Die alle kannten keinen Ruhetag. Dauernde Arbeit, pausenlose Aktivität, pausenloser Konsum waren dort angesagt. Nicht ruhen können ist heidnisch. Die Juden hatten ihre Heimat verloren. Sie waren Gefangene im mächtigen Babylon. 40 Jahre lang. Sie waren im Exil etwa im 6. Jahrhundert vor Christus. Und gerade da entdeckten sie, welche Chancen der Sabbat hat. Inmitten einer ungläubigen Umgebung gewann der Sabbat für die Juden an neuer Bedeutung. Es wurde geradezu ihr Erkennungsmerkmal. Einen Tag in der Woche stiegen sie aus der Geschäftskultur ihrer Umwelt. Moment mal, konnten die sich das leisten? Mussten die nicht wirtschaftlich untergehen? Offensichtlich nicht. Die Effektivität ihrer Arbeit nahm keinen Schaden durch den Ruhetag. Das Prinzip des Ruhetags bewährte sich mitten in einer heidnischen Hochkultur. Mehr als die Juden den Sabbat gehalten haben, hat der Sabbat die Juden gehalten. Tolles Wort, ist aber nicht von mir. War ein berühmter jüdischer Schriftsteller. Mehr als die Juden den Sabbat gehalten haben, hat der Sabbat die Juden gehalten. Denn es geht nicht um irgendwelche einzelnen Verpflichtungen, was man am Sabbat darf und was man nicht darf. Es geht um die Ruhe, die hält, die trägt. Soweit zu den Juden. Jetzt sind wir ja Christen. Kann man fragen, und wir? Brauchen wir das? Wir haben doch Jesus. Wie hat es Jesus gemacht? Jesus selber war Jude. Er kommt aus dieser Tradition. In der Stadt seiner Kindheit und Jugend hatte er es sich zu seiner Gewohnheit gemacht, am Sabbat in die Synagoge zu gehen. Gleichzeitig setzte er aber nie auf die starre Einhaltung der Sabbatregeln. Im Gegenteil, er brach sie sogar manchmal. Denn er hatte die wirkliche Erfüllung des Sabbats im Sinn. Und das heißt, er brachte Menschen neu in Beziehung mit Gott. Das ist ja das Grundanliegen, Sabbat. Ein Beispiel. Da war ein Mensch, der bei den Grabhöhlen lebte, und damit war er ausgeschlossen aus der jüdischen Gesellschaft und auch aus dem religiösen Leben, auch von der Feier des Sabbat. Für diesen besessenen Gerasener war ein Tag wie der andere, nämlich eine Qual. Nachzulesen Lukas 8, 26 bis 39. Das Krankheitsbild der Besessenheit war mit vielen verschiedenen, sehr unterschiedlichen Symptomen besetzt und verknüpft. Manchmal wird gesagt, die haben ihre Kontrolle verloren über Hände, Füße und auch über die Rede. Und manchmal wird passiv formuliert, sie sind von einem unreinen Geist beherrscht. Das Unrein steht hier voll im Gegensatz zu rein, zu göttlich, zu Gott. Besessen von einem unreinen Geist. Und dieser Geist verleiht ihnen gleichzeitig übermenschliche Kräfte. Man könnte sagen, toll, was die schaffen, was die für Energie haben, was die können. Da ist unsere neue Droge, Crystal Meth, eigentlich gar nichts dagegen. Aber der Geist quält den Betroffenen. Dieser Geist treibt ihn bis zur Selbstvernichtung. Keine Ketten konnten ihn halten. Rasend von Energie zerstört er sich selbst und schlägt sich. Wenn ich das beschreibe, dann ist das für mich nicht nur eine Geschichte, die, weiß ich, vor 2000 Jahren in Palästina sich ereignete. Dann habe ich selber Gesichter vor Augen, Gesichter von manchen meiner Kollegen, Gesichter von manchen meiner Schüler, die ihren Körper zu verletzen und zerstören. Dann habe ich Gesichter von Geschwistern aus der Gemeinde vor Augen, manchmal mein Spiegelbild. Ich sage nicht, dass unser Getriebensein das gleiche sei wie die Besessenheit in der Bibel, aber ich sehe doch manche Parallelen. Wie sind wir doch umgetrieben, rastlos, besessen von der Suche nach dem besten Urlaubsplatz, dem perfekten Partner, der bestbezahlten Arbeitsstelle, der kostengünstigsten großen Wohnung in ruhiger Lage, verkehrsgünstig und möglichst zentrumsnah. Warum? eigentlich? Was treibt uns da? Der Ausstieg ist schwer. Wir wissen wahrscheinlich sogar, dass wir auf dem falschen Weg sind. Wir merken, dass er uns kaputt macht, aber wir kriegen nicht die Kurve. Der Besessene konnte sich nicht selbst befreien. Dann kommt die Begegnung mit Jesus. Jesus gibt dem Gequälten die Herrschaft über sich zurück. Ende der Besessenheit. Er, der Besessene, der jetzt nicht mehr besessen ist, er sitzt bei Jesus wie einer seiner Jünger. Jetzt kann der sogar zuhören. Da ist einer zur Ruhe gekommen. Was geschieht eigentlich, wenn ein Mensch zur Ruhe kommt? Wenn ich ruhe, also wenn ich nichts leiste, dann sage ich damit, ich bin mehr als meine Leistung. Wenn ich ruhe, sage ich Ja zu meiner menschlichen Unvollkommenheit. Ja, ich bin nicht perfekt. Und meine Arbeit in der Schule und auch meine Predigt muss es auch nicht sein. Mein Arbeitgeber formulierte mal einen steilen Satz, der hat gesagt, gut genug ist exzellent. So einen Arbeitgeber muss man erst mal haben. Da weiß einer, dass Perfektionismus nicht das Beste ist, sondern dass wir Menschlichkeit brauchen. Und meine Schüler, ein paar sitzen auch hier, die wissen, dass Frau Wenger auch manchmal ausrasten kann. Ich bin nicht perfekt. Gut genug ist exzellent. Wenn ich ruhe, sage ich Ja dazu, dass ich als Mensch immer zuerst Empfangender bin. Erst wenn ich bekommen habe, dann kann ich weitergeben. Wenn ich ruhe, dann sage ich Ja dazu, dass das entscheidende Tun in meinem Leben das ist, was ich Gott an mir tun lasse. Wenn ich ruhe, zentriere ich mich neu. Das hebräische Wort für Ruhe heißt Menua, Gelassenheit, Klarheit, Friede, Ruhe. Ich möchte es vergleichen mit dem Rad an meinem Fahrrad. Wenn ich das neu einspanne und nicht darauf achte, dass die Achse richtig sitzt, dann schlingert das so beim Fahren. Ich komme genauso vorwärts, aber es kostet unendlich viel mehr Kraft. Aber wenn das Rad richtig zentriert ist, wenn es rund läuft, wenn es ruhig läuft, dann komme ich vorwärts. Wenn meine innere Achse in Gott zentriert ist, dann kann ich rund laufen, dann kann ich ruhig laufen, dann kann ich in innerer Ruhe mein Tagwerk tun. Also doch, Feiertag heiligen. Als unter Kaiser Konstantin im 4. Jahrhundert das Christentum im Römischen Reich als Staatsreligion erstarkte, wurde der Sonntag zum Ruhetag erklärt. Das war eine Revolution, denn jetzt galt ein Ruhetag in einem Weltreich. Ja, äußere Gesetze und Regeln können zwar nicht die Ruhe herstellen, aber sie können sie unterstützen. Und ich habe den Eindruck, dass unser Ruhetag viel Schutz braucht, viel Unterstützung braucht, denn es ist ein gefährdeter Raum, den gilt es zu verteidigen. Da gilt es, Grenzen zu ziehen mit einem scharfen Schwert. Und wir haben in dieser Woche 100 Jahre Weimarer Verfassung gefeiert. Am 6. waren große Veranstaltungen in Weimar, die ganze Innenstadt war gesperrt. Dort wurde nicht nur die Trennung von Staat und Kirche für die Weimarer Verfassung besiegelt, dort wurde auch der Tag der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung gesetzlich festgeschrieben. Vor 100 Jahren. Wir leben heute noch davon. Und doch, das feurige Schwert, was ich mir wünsche, um meinen Ruhetag zu schützen, wird wahrscheinlich nur ein Traum bleiben, denn die Bedrohung für meinen Ruhetag kommt nicht von außen, die kommt von innen. Was wäre, wenn der siebte Tag wieder ein Tag, eine Insel der Ruhe würde? Eine Insel inmitten von Arbeit, Auseinandersetzung und Sorgen. Eine Insel umspült von Hektik, Stress, Kommunikationsflut und Entscheidungsdruck. Eine Insel der Ruhe und der Klarheit. Die Welt steht sozusagen für eine Nacht und einen Tag still. Stellt euch vor, das Geschäft ist geschlossen. Das Auto steht in der Garage. Das Telefon ist abgestellt. Das Radio, der Fernseher, der Computer, die WhatsApp-Gruppe sind ausgeschaltet. Es ist Zeit für Begegnung mit Gott und Mensch. Es ist Zeit für Freude über Gott und seine Gaben, was er in mein Leben hineingegeben hat. Es ist Zeit zum Studieren in Gottes Wort und zum Erzählen. Es ist Zeit, sich zu erinnern, dass die Welt von Gott erschaffen wurde und wir mit ihr nicht tun können, was uns beliebt. Es ist Zeit, uns zu erinnern, dass Gott uns aus der Sklaverei Ägyptens führte und verfügte, dass wir nie wieder Sklaven eines fremden Herrschers werden sollten, auch nicht der Uhr. Es ist Zeit, uns zu erinnern, dass unsere Berufe und unsere finanziellen Mittel Werkzeuge sind, mit denen wir umgehen, die aber nicht Herrscher über unser Leben sein dürfen. Im ersten Buch Mose folgen nach jedem Schöpfungstag die Worte: Es ward Abend und Morgen. Nicht so am Tag 7. Das heißt, der siebte Tag hat nicht aufgehört. Der siebte Tag hält an, er hält an bis in die Heilsgeschichte hinein mit Jesus. Durch Jesus in Gott zur Ruhe kommen. Seit dem Neuen Testament leben wir mit der Verheißung auf Gottes Reich, das kommende Reich, das jetzt schon angefangen hat. Schabbat, das Fest der Ruhe. Bei den Juden heißt das festliche Kleidung, köstliches Essen, ein reichlich gedeckter Tisch, süßer Gesang und üppiger Schlaf. Die Verheirateten unter euch dürfen gern ein kleines Wörtchen bei einfügen. Die Juden hätten das garantiert gemacht. Der siebte Tag ist eine Mitzwa, ein Gebot, eine Lebensweisung. Für gelingendes, für vollendetes Leben. Es geht nicht in erster Linie um die Erfüllung äußerer Formen. Es geht um unsere Zentrierung auf Gott. Und so kann der siebte Tag zu unserem wöchentlich wiederkehrenden Vorgeschmack auf eine kommende Welt werden. Samstag, 18 Uhr. Die Feierabendglocken läuten. Der Sonntag, der Tag des Herrn, beginnt. Es wird einen Tag geben, da hat jeder von uns seine eigene Stunde. Da läutet die letzte Glocke. Da geht es nicht darum, den Hammer fallen zu lassen. Da geht es darum, den Löffel abzugeben. Dieses Leben abzuschließen, es zu vollenden und in den ewigen Schabbat, in die Ruhe Gottes zu gehen. Auch daran will die Glocke erinnern. Der siebte Tag, unsere Chance, sich auf Gott zu zentrieren, den Alltag anders zu sehen, die Ewigkeit im Blick zu behalten. Amen.